Als ich damals in dieser schwierigen Situation war, habe ich auch immer wieder gebetet: Gott, zeig mir, ob es dich wirklich gibt. Und ich habe mich eines Abends hingesetzt und die Bibel aufgeschlagen. Eigentlich hatte ich nicht wirklich Lust, in der Bibel zu lesen, aber ich habe gesagt: Gott, wenn du wirklich da bist, zeig es mir irgendwie. Ich weiß nicht, was ich beten soll, was ich machen soll. Zeig es mir irgendwie, dass du da bist. Zweiter Mose Kapitel 3, Vers 7. Das ist so genial. Gott hatte nicht nur von den Problemen seines Volkes gehört, sondern Gott kannte ihre Not. 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche an sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich habe diesen Vers gelesen und dachte mir, Gott hat von den Schmerzen gehört. Und jetzt sagt er aber: Ja, ich kenne deine Schmerzen. Wie soll das gehen? Wie soll Gott die Schmerzen seines Volkes kennen? Konnte Gott wirklich mitfühlen mit dem, was das Volk gerade durchmachte? Gott, du hast ja keine Ahnung, wie es ist, den ganzen Tag Steine zu schleppen. Du hast keine Ahnung, wie es ist, zu hungern. Du hast keine Ahnung, wie es ist, hier in Ägypten zu leben und nicht zu wissen, ob ich überhaupt lebend hier wieder rauskomme. Gott, du hast keine Ahnung, wie es ist, auf der Arbeit schikaniert zu werden oder arbeitslos zu sein. Gott, du hast keine Ahnung, wie es ist, finanzielle Probleme zu haben, Streit mit dem Ehepartner oder in der Familie zu haben. Aber Gott sagt hier: Ich kenne deine Schmerzen. Und auch wenn sich das schön anhört, ist es in der Praxis nicht immer einfach anzunehmen. Ich persönlich möchte das für mich immer wieder in Anspruch nehmen. Gott sagt: Ja, ich kenne deine Schmerzen. Und dieses hebräische Wort, das hier für kennen verwendet wird, heißt Yada oder Yada. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es ausgesprochen wird. Aber dieses hebräische Wort meint viel mehr als einfach nur Wissen. Es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Kennen. Und das fand ich ganz interessant. Nur weil ich zum Beispiel weiß, wann Günther Jauch Geburtstag hat, welche Schuhgröße er hat, was sein Lieblingsessen ist, nur weil ich vielleicht viel von ihm weiß, bedeutet das nicht automatisch, dass ich ihn kenne. Ich habe ihn noch nie live getroffen, ich habe noch nie mit ihm telefoniert, ich weiß vielleicht viel über ihn, was ich nicht tue, das ist nur ein Beispiel, aber ich kenne ihn nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Kennen. Und Gott sagt hier: Ich weiß nicht nur von deinen Schmerzen, sondern ich kenne deine Schmerzen. Und ich habe euch eine kleine Definition mitgebracht von diesem Wort Yada. Und da heißt es: Yada meint keinen reinen abstrakten Denkakt, sondern spricht immer auch von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Etwas zu kennen kann heißen, intensiv Anteil zu nehmen oder sich zu kümmern. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert oder theoretisch, aber einfach diese Stichpunkte: ganzheitliche Beteiligung, intensiv Anteil nehmen, sich um jemanden kümmern. So kann man dieses Wort übersetzen. Und das ist das, was Gott hier seinem Volk Israel sagt. Dieses Wort kennen, dieses Intensive, kommt noch in einer anderen Bibelstelle vor. Und das fand ich ganz interessant, weil da habe ich nie so den Zusammenhang gesehen. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Es geht um das Wort kennen. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Was bedeutet das jetzt? Adam geht durch den Garten spazieren und von weitem sieht er eine Frau. Wer soll auch sonst da sein, außer seine Frau Eva? Wow, das ist ja meine Frau Eva, die da geht. Und plopp, auf einmal war sie schwanger. Adam erkannte seine Frau, das ist ja Eva. Und zack, sie war schwanger. Ist das damit gemeint? Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Wir wissen, dass damit was anderes gemeint ist. Adam erkannte seine Frau, Adam schlief mit seiner Frau und deswegen wurde sie schwanger. Nicht, weil er sie erkannt hat von weitem. Wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dann ist das was sehr Intimes, etwas sehr Intensives. Und dieses intime Wort, dieses Erkennen in 1. Mose 4, Vers 1, das ist das hebräische Wort Yada. Und dieses Wort steht ebenso in 2. Mose 2, 25 oder 2. Mose 3, Vers 7, was ich euch vorhin vorgelesen habe, wenn Gott sagt, ich kenne deine Schmerzen. Und ich glaube, das soll einfach deutlich machen, was für eine tiefe Verbindung Gott zu uns eingehen möchte oder was für eine tiefe Verbindung Gott zu uns hat. Das soll, glaube ich, zeigen, wie intim unsere Beziehung zu Gott ist und dass Gott sich für unsere Nöte unglaublich interessiert und für uns sorgen möchte. Dass er nicht einfach nur weiß, wir haben Probleme, sondern dass sein Herz sich mit unserem Herz vermischt. Dass sein Herz sich mit dem Herz des Volkes Israel vermischt. Und das ist so genial. Gott kennt deine Not und damit hört es aber nicht auf. Der zweite Punkt, Gott handelt auch in deiner Not. Wir haben uns angesehen, dass das Volk Israel unglaublich gelitten hat in Ägypten, unglaubliche Nöte durchgemacht hat. Und wenn ihr die Geschichte kennt vom Volk Israel, da kam irgendwann ein Typ namens Mose und der sollte dem Volk Israel sagen, Leute, Gott wird euch befreien aus Ägypten, aus dieser Sklaverei. Und Gott beginnt hier zu handeln in der Not vom Volk Israel. Gott beruft diesen Kerl namens Mose. Gott schickt diese 10 Plagen, um die Ägypter zu strafen, um Israel zu befreien. Und das Volk Israel, das darf live miterleben, wie Gott wirklich anfängt, in ihrer Not zu handeln. Und ich glaube, für viele muss das wie ein Traum gewesen sein. Das Volk Israel, das war mehrere hundert Jahre in Ägypten als Sklavendienst. Und jetzt fängt Gott auf einmal an zu handeln? Ich glaube, viele werden das gar nicht begriffen haben und vielleicht gemeint haben, der Mose, der hat einen Sonnenstich. Wirklich, nach so vielen Jahren fängt Gott an zu handeln und sagt, er will uns befreien? Gott handelt nicht immer direkt, wenn wir Nöte haben. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ich habe es ganz am Anfang von mir ganz kurz angeschnitten, dass sich bei mir das Ganze ziemlich lang hingezogen hat. Warum ist das so? Warum handelt Gott nicht immer direkt? Sind wir Gott vielleicht doch nicht so wichtig? Kommt es auf die Not an? Ist Gott irgendwie anders beschäftigt oder im Urlaub? Ich glaube, dass Gott uns oft verändern möchte durch dieses Warten. Ich glaube, dass Gott Wartezeiten oft benutzen will, dass wir uns neu nach ihm ausrichten, dass wir unser Herz neu nach ihm ausrichten, dass wir nicht versuchen, alleine mit unserer Not fertig zu werden. Als ich damals in dieser schwierigen Situation war, habe ich auch immer wieder gebetet, Gott, zeig mir, ob es dich wirklich gibt. Und ich habe mich eines Abends hingesetzt und die Bibel aufgeschlagen. Eigentlich hatte ich nicht wirklich Lust, in der Bibel zu lesen, aber ich habe gesagt, Gott, wenn du wirklich da bist, zeig es mir irgendwie. Ich weiß nicht, was ich beten soll, was ich machen soll. Zeig es mir irgendwie, dass du da bist. Und ich fange an, in der Bibel zu blättern und ich bin stehen geblieben bei 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Da schreibt der Paulus: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich habe diese Verse gelesen und auf einmal musste ich lächeln. Und ich hatte so einen inneren Frieden. Und ich sitze auf meinem Sofa und habe mich darüber gefreut, dass ich in dieser Situation bin, dass es mir schlecht geht. Und dann musste ich überlegen, ob bei mir noch alles in Ordnung ist da oben. Dennis, du freust dich gerade, dass es dir schlecht geht. Und ich lese diesen Vers und ich habe mich darauf gefreut, dass, oder darüber gefreut, dass ich in dieser Situation bin. Warum? Weil Gott in diesem Vers sagt, dass er in den Schwachen mächtig ist. Und ich wusste, dass Gott mich aus dieser Situation herausholen wird, vor allem in dieser Situation, wo ich mich schwach fühle. diese Not, die ich durchgemacht habe, ich wollte darauf vertrauen, dass Gott in dieser Not mächtig ist, dass Gott in dieser Not groß sein wird und mich da rausholen wird. Und das ist nicht direkt passiert, nachdem ich die Bibel zugeschlagen habe. Das ist nicht am nächsten Tag passiert. Es hat sich noch ein bisschen hingezogen, dieses Zweifel haben. Aber Gott hat mich da rausgeholt. Und das einfach als kleines Zeugnis, als kleine Ermutigung, dass Gott wirklich eingreift. Und Gott hat auch angefangen, beim Volk Israel zu handeln. Er war dabei, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Das Volk war mehrere hundert Jahre in Ägypten und sie haben trotzdem immer wieder zu Gott geschrien, befrei uns, hilf uns. Das Volk Israel hat ziemlich viel Blödsinn gebaut, wenn ihr gerade so das Alte Testament lest. Das ist ein Punkt, wo ich mir eine Scheibe von abschneiden will. Die sind hunderte von Jahren in Ägypten und sie bleiben dran im Gebet. Sie schreien weiterhin zu Gott und beten, dass Gott sie doch befreien möge. Und ich musste mich fragen, ob ich so eine Ausdauer habe, gerade in Zeiten der Not. Und ich musste mich fragen, wie viel das Gebet mir bedeutet, gerade in Zeiten der Not. Gott war dabei zu handeln. Und das Geniale ist, Gott hat nicht nur gehandelt und ist dann gescheitert, sondern Gott hat das Volk Israel errettet. Und das ist der dritte Punkt. Gott errettet auch dich aus deiner Not, aus deinem Ägypten. Nachdem die 10 Plagen alle abgeschlossen waren, hatte der Pharao die Nase voll. Das stand dem bis hier und der hat die Israeliten verjagt aus seinem Land. Der hat gesagt, macht, dass ihr wegkommt, ihr macht mein ganzes Land kaputt. Und das Volk Israel lässt sich das nicht zweimal sagen. Die packen ihre 7 Sachen und die machen sich aus dem Staub. Raus aus Ägypten, keine Ahnung wohin, kein Navi dabei, keine Aussicht auf einen zukünftigen Arbeitsplatz. Egal, Hauptsache weg aus Ägypten. Und dann wollen wir uns anschauen, wie es weitergeht, wie dieser Auszug genau aussah. 2. Mose Kapitel 14, ab Vers 5. Die Israeliten hauen ab und dann heißt es, als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Dem Pharao wird auf einmal bewusst, was er da angestellt hat. Der hat Millionen von billigen Arbeitskräften einfach ziehen lassen. Ja, und wenn er Pech hat, muss er jetzt selber Hand anlegen, dass da seine ganzen Gebilde fertig werden. Und er denkt sich, Mann, war ich bescheuert. Ich habe das Volk ziehen lassen. Und er trommelt sein gesamtes Kriegsvolk zusammen und marschiert den Israeliten hinterher. Und die Israeliten, die wandern gerade irgendwo durch die Wüste, sie tanzen durch die Gegend, sie freuen sich, sie jubeln, sie weinen vor Freude, weil sie jetzt endlich frei sind, sie können es immer noch nicht glauben. Und auf einmal hören sie Pferde und lautes Kriegsgeschrei. Und sie drehen sich um und merken, dass der Pharao anmarschiert mit seiner kompletten Truppe. Wie reagiert das Volk darauf? Es geht weiter mit Vers 10 aus 2. Mose 14. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ich habe diese Verse gelesen und ich dachte mir, alle Israeliten in einen Sack packen, mit dem Knüppel draufschlagen und du erwischst garantiert den richtigen. Das Volk Israel ist in Ägypten, sie erleben, dass Mose berufen wird von Gott und ihnen Freiheit verkündet. Sie erleben, dass die 10 Plagen einfallen in Ägypten. Sie erleben, dass sie rausmarschieren aus Ägypten dass der Pharao sie ziehen lässt, da war kein Israelit, der gesagt hat, ich glaube, ich bleibe doch lieber hier, habe eine sichere Arbeitsstelle, schönes Wetter, ist eigentlich ganz okay. Nein, die sind alle Mose hinterher, alle raus aus Ägypten. Und jetzt machen die Mose Vorwürfe, warum er sie aus Ägypten geführt hat. Tja, und jetzt steht die nächste Not an. Toll, was ist jetzt mit diesem Gott, der unsere Nöte kennt, der in unserer Not handelt? Gott hat zwar gehandelt, aber ist er vielleicht doch nicht so allmächtig, dass er jetzt versagt hat? Gott hat doch versprochen, dass er uns befreit. Die Israeliten, die sehen nur noch die Ägypter anmarschieren. Und ich glaube, hier ist das Problem. Die Israeliten, die sehen nur noch ihre Not und Gott gerät so ein bisschen in Vergessenheit und seine Allmacht wird so ein bisschen geschmälert. Ich glaube, dass es uns manchmal genauso geht oder mir persönlich. Manchmal kommen Nöte, die uns sowas von einnehmen, dass Gott irgendwie in den Hintergrund gerät. Manchmal sind unsere Nöte so groß, dass sie sogar größer sind als Gott, aus unserer Sicht. Und wir fangen an, uns verrückt zu machen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, wo ich allerdings leider nicht weiß, von wem das ist. Da heißt es, sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sage dein Problem, wie groß Gott ist. Das ist eine ganz andere Perspektive. Sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sage dein Problem, wie groß Gott ist. Wir haben gelesen, dass die Israeliten zu Gott schreien. Sie haben Gott nicht komplett vergessen. Sie schreien zu ihm, aber irgendwie zweifeln sie trotzdem daran, ob Gott wirklich eingreifen kann. Sie sehen ihre Not und ihnen wird klar, dass sie damit nicht fertig werden, mit dieser Not. Und das ist das Problem. Ihnen fällt es irgendwie schwer, auf Gott völlig zu vertrauen. Kyle Eidelman, das ist ein Pastor aus Amerika, der hat in seinem Buch Not a Fan folgende Geschichte erzählt. Als wir von unserem letzten Haus in unser jetziges umzogen, hob ich mir das schwerste Möbelstück, den Schreibtisch aus meinem Büro, für den Schluss auf. Ich versuchte ihn zu schieben, aber die Beine des Tisches blieben immer wieder im Teppich hängen. Schließlich kam ich auf die Idee, ihn umzudrehen und mit der Oberseite auf den Boden zu legen, sodass die Beine in die Luft ragten. Ich hatte vor, ihn auf diese Weise über den Teppich zu schieben. Ich schob mit aller Kraft und kam langsam voran. In diesem Moment kam mein 4-jähriger Sohn zu mir und fragte, ob er mir helfen könne. Er baute sich zwischen meinen Armen auf und begann zu schieben. Gemeinsam fingen wir an, den Schreibtisch über den Boden zu schieben. Mein kleiner Sohn schob und schnaufte, während wir uns zentimeterweise vorarbeiteten. Dann blieb mein Sohn stehen, schaute zu mir hinauf und sagte, Papa, du bist mir im Weg. Fand diese Geschichte ganz witzig. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, ja, ich glaube, ich bin oft wie dieser kleine Sohn. Ich versuche alleine diesen Tisch zu schieben und sage, Gott, setz dich mal auf deinen Stuhl, ich pack das schon. Oder ich komme gar nicht auf die Idee, Gott zu fragen. Ich habe euch vorne ein paar Steine hingelegt. Und die sollen so ein bisschen die Nöte symbolisieren. Was hast du vielleicht aktuell für Nöte? Vielleicht ist es Arbeitslosigkeit oder ist es Krankheit, finanzielle Probleme, Angst wegen Corona. Ich weiß nicht, was dir sonst noch einfällt. Und du hast diesen Rucksack, den du mit dir rumschleppst. Und vielleicht hast du dich damit abgefunden, die Not, die Nöte, die ich aktuell durchmache, ich glaube, da wird sich sowieso nichts ändern. muss einfach lernen, stark zu werden und muss anderen beweisen, dass ich damit umgehen kann. Und habe jetzt einfach hier diesen Rucksack als mein Lebensbegleiter. Das Geniale ist, du musst diese Nöte, diese Sorgen nicht mit dir rumschleppen. 1. Petrus 5, Vers 7. Einer meiner Lieblingsverse, den ich vor Jahren mal gelernt habe. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist so ein einfacher Vers und so schwer persönlich anzunehmen in Zeiten der Not. Aber Gott sagt, alle eure Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und es ist doch so viel angenehmer, wenn ich versuche, meine Sorgen, meine Nöte Gott abzugeben. Und auch das ist leichter gesagt als getan. Sorge. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe versucht, diesen Vers wörtlich zu nehmen. Weißt du, wie mein Sorgenwerfen früher aussah? Ich habe Gott meine Sorgen genannt, aber ich habe sie nicht auf ihn geworfen, sondern ich habe sie einfach nur zur Seite gelegt. So noch ein bisschen in meiner Nähe, dass ich immer mal noch drankomme und dass ich mich immer noch weiter damit beschäftigen kann. Ich habe mir eingeredet, ich muss mich weiterhin verrückt machen. Meine Sorgen, meine Nöte, ich muss mich weiterhin verrückt machen, damit Gott sieht, wie schlecht es mir geht und damit Gott sieht, dass es mir nicht egal ist, ob er eingreift. Klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, auch ein bisschen bekloppt, aber so habe ich gedacht, wenn ich meine Sorgen auf Gott werfe und versuche, entspannt zu bleiben und so einen Frieden zu bekommen, dann denkt Gott vielleicht, es ist mir egal, ob er eingreift oder nicht. Ich muss Gott irgendwie zeigen, dass es mir wichtig ist, dass er eingreift. Guck Gott, wie diese Sorge mich fertig macht. Und ich habe meine Sorge einfach nur zur Seite gelegt und nicht komplett abgegeben, nicht komplett auf Gott geworfen. Und das ist eine Sache, die ich lernen durfte, die ich immer noch lernen darf. Aktuell ist es bei mir so, dass ich nicht weiß, ob mein Arbeitsvertrag verlängert wird. Der läuft Ende November aus diesen Jahres. Und gerade wenn man Familie hat, ist das schon eine Not, die einen beschäftigen kann. Als Single ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber jetzt hast du Familie, jetzt erwartest du ein Kind und du weißt nicht, wie es weitergeht. Das ist aktuell eine Situation, wo ich ganz neu lernen darf, meine Sorge auf Gott zu werfen. Nochmal kurz zurück zum Volk Israel. Die machen Mose Vorwürfe, warum hast du uns aus Ägypten rausgezogen? Wir wollten lieber da bleiben. Und wie reagiert Mose jetzt drauf? 2. Mose 14, ab Vers 13. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Mose sagt quasi zum Volk, Leute, hört auf, den Tisch alleine schieben zu wollen. Versucht auf Gott zu vertrauen, versucht eure Sorgen auf Gott zu werfen. Und zugegeben, ich glaube, das war auch nicht so einfach, Gott in dieser Situation zu vertrauen. Vorne ist das Meer, hinten kommen die Ägypter. Tja, ziemlich ausweglos, was machen wir? Und wenn du die Geschichte kennst, dann darfst du lesen, dass Gott die Not seines Volkes kannte, dass er handelte und dass er das Volk auch errettete. Mose teilt das Meer und jetzt sollen die Israeliten da durchmarschieren. Ich weiß nicht, ob du dich das getraut hättest. Meterhohe Wasserwände links und rechts, tropft ein bisschen Wasser auf deinen Kopf, hier schwimmt noch eine Haiflosse vorbei und du sollst jetzt da durchmarschieren. Was ist, wenn die Wasserwände doch nicht halten? Was ist, wenn Gott doch nicht mächtig genug ist, um uns trockenen Fußes ans andere Ende zu bringen? Da wird einem schon mal etwas anders. Aber wir lesen, dass das Volk Israel am anderen Ende ankam, im Gegensatz zu den Ägyptern. Meine Not gleich Gottes Not. Ich möchte dich von Herzen ermutigen. Gott kennt deine Not, Gott handelt in deiner Not und Gott errettet dich aus deiner Not, auch wenn es aktuell vielleicht nicht so aussieht. Manchmal ist es so, dass wir ruhig bleiben müssen, abwarten müssen, weil Gott für uns kämpft, weil Gott unseren Tisch schieben will, der so schwer ist. Wir müssen lernen zu warten und standhaft im Gebet zu bleiben, so wie die Israeliten das getan haben. Auf der anderen Seite erwartet Gott von uns aber auch einen Vertrauensschritt. Gott erwartet von uns, dass wir so diesen ersten Fuß ins kalte Wasser setzen. Ja, und das Wasser steht vielleicht bis zu den Knien. Aber wenn das Volk Israel nicht losmarschiert wäre, wenn sie nicht aktiv geworden wären, dann hätten die Ägypter sie geschnappt. Ich wünsche dir, dass diese drei Punkte dich einfach weiterbringen, vielleicht für deine aktuelle Situation, vielleicht in Zukunft, wenn Nöte kommen. Und ich mache dir Mut. Ich kenne euch nicht persönlich. Wenn du noch gar keine Beziehung hast zu diesem Gott, dann mache ich dir Mut, es einfach mal zu probieren. Gott nicht als Notnagel zu nehmen und wenn er dir aus deiner Situation hilft, dann ihn wieder fallen zu lassen, sondern es lohnt sich wirklich, mit Gott zu leben, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und ja, man hat nichts zu verlieren. Ich habe mich im Jahr 2000, oh, wir haben 2020, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit Gott unterwegs. Und es ist nicht immer einfach gewesen. Ich kann euch Geschichten erzählen von Arbeitslosigkeit, von finanziellen Problemen. Ich durfte immer erleben, dass Gott eingegriffen hat, auch wenn es nicht immer direkt war. Und ich mache dir Mut, Gott deine Not ganz neu abzugeben oder Gott auch dein Leben zu geben, wenn du es noch nicht getan hast. Und komm gerne auf mich zu, gerne auf Reinhard oder wen du sonst hier kennst und mach es heute fest. Amen.